Und ja, ist euch auch so warm? Also mir ist warm. Puh. Michael auch. Nein, wir haben gerade gesagt, dass uns warm ist. Und ich hatte eigentlich vor, unter meinem Hemd heute mein Schalke-Trikot anzuziehen und im Schalke-Trikot zu predigen. Aber dann habe ich gedacht, hier sind so ein paar Dortmunder. Das finden die vielleicht nicht so gut. Ich bin Schalke-Fan. Ja. Nein. Also, ich bin Schalke-Fan, aber es sollte heute nicht um Fußball gehen. Schalke hat auch verloren gegen Bayern, aber das passt schon. Also, ich möchte gerne heute eine Geschichte mit euch uns angucken, dass wir uns die angucken und dass wir darüber reden. Und ich möchte euch zwei Fragen stellen zu Beginn. Und ihr dürft eure Hände dazu heben, wenn ihr dazu antworten möchtet. Und zwar die erste Frage: Wer von euch ist Fan von Jesus? Okay. Und die zweite Frage: Wer ist Nachfolger von Jesus? Sehr gut. Darum kümmern wir uns heute. Wir kümmern uns um den Unterschied zwischen Fansein von Jesus und Nachfolgersein von Jesus. Ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Jesus und der Pharisäer Nikodemus. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus: Ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neugeboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Verständnislos fragte Nikodemus: Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt ein neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll das denn nur vor sich gehen? Jesus antwortete: Du bist doch ein anerkannter Gelehrter in Israel und müsstest das doch eigentlich verstehen. Glaube mir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Es gibt nur einen, der zum Himmel aufsteigt, der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einen Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt immer im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. An ihm zeigt sich, Gott selber bestimmt sein Handeln. Ja, wir lesen in diesem dritten Kapitel des Johannesevangeliums von einem Fan, Nikodemus. Und Nikodemus war nicht irgendein Fan, er war ein ganz groß geachteter Mann. Er war Mitglied des Hohen Rates, einer Elitegruppe aus führenden Männern der Gesellschaft und der jüdischen Gemeinde. Aber er bewunderte Jesus. Er bewunderte ihn schon eine ganze lange Zeit. Wenn er Jesus Predigten zugehört hat, war er immer inspiriert. Er war jedes Mal ganz geflasht von ihm. Er sah, wie Jesus ganz unglaubliche Wunder vollbrachte. Aber er war nicht nur von seiner Macht beeindruckt, er war auch von Jesus' Mitgefühl und der Liebe zu den Menschen beeindruckt. Und Nikodemus war bereit, seine Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das war als Gelehrter, als Pharisäer gar nicht so leicht. Aber das ist es nie. Wenn wir uns öffentlich als Nachfolger von Jesus outen und uns dazu bekennen, können wir, glaube ich, ganz viel verlieren. Das haben bestimmt schon Leute von euch erlebt. Und ich glaube, vor 30 Jahren war es vielleicht noch mehr als heute, dass alle möglichen Menschen gedacht haben, alles außerhalb der katholischen Kirche ist eine Sekte oder so. Kann ja sein. Was sollen die Leute denken, wenn sie davon erfahren, dass Nikodemus diesen Jesus bewunderte, diesen obdachlosen Rabbi, der früher einfacher Handwerker war und aus einem unbedeutenden Ort in Galiläa kam? Auf jeden Fall wäre er erstmal arbeitslos und er würde seinen Platz im Hohen Rat verlieren und seinen Ruf, was noch viel schädigender ist. Jesus heimlich zu bewundern, hatte ihn gar nichts gekostet, aber ein Nachfolger von ihm zu werden, das ist immer mit einem ganz großen, hohen Preis verbunden. Also Nikodemus stand an einer Weggabelung. Er musste sich zwischen Religion und einer Beziehung zu Jesus entscheiden. Und er konnte nicht oder er kann nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus werden, ohne seine Religion zu verlieren. Wir lesen über den Moment in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, wie Jesus ihm die sogenannte Beziehungsfrage stellt. Wie tief darf unsere Beziehung gehen? Und der Bericht, den wir gerade gehört haben, beginnt mit der Tageszeit, zu der Nikodemus, in der Nikodemus zu Jesus kommt. Mitten in der Nacht kommt er heimlich zu Jesus. Das überliest man mal ganz schnell und tut das als unwesentlich ab. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, warum kommt er eigentlich nachts zu Jesus und nicht am Tag? Warum nachts? Er hat doch ganz, ganz viele Gelegenheiten am Tag, mit Jesus zu sprechen. Jesus hat an öffentlichen Plätzen gelehrt, und dann, in denen Nikodemus auch gut hinkommen könnte. Sie hätten ihm bestimmt Platz gemacht, weil sie alle wussten, wer er ist. Er ist Nikodemus, er ist der religiöse Führer. Die würden ihm alle aus dem Weg gehen und er könnte als Erster mit Jesus sprechen. Aber er kommt mitten in der Nacht. Nachts hat ihn keiner gesehen. Nachts musste er nicht damit rechnen, dass ihm die anderen aus dem Hohen Rat komische Fragen stellen. Unangenehme Fragen. Nachts konnte er mit Jesus zusammen sein, ohne dass jemand davon erfuhr. Wenn er nachts mit Jesus gesprochen hat, konnte niemand, der in der Nähe war, ihn sehen. Er konnte vielleicht eine Beziehung zu Jesus eingehen, ohne wirklich Veränderungen in seinem Leben vornehmen zu müssen. Er konnte Jesus nachfolgen, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen auf seinen Beruf hatte. Seine Freunde und seine Familie mussten nicht erstmal was davon erfahren. Er konnte nachts mit Jesus sprechen und im Stillen in seinem Herzen die Entscheidung treffen, dass er an Jesus glauben wollte. Auf diese Weise würde sein bequemes und gewohntes Leben nicht davon berührt werden. Das klingt so wie bei ganz vielen Fans, die ich kenne. Fans folgen Jesus gern nach, solange diese Nachfolge keine einschneidenden Veränderungen von ihrem Leben verlangt und keine negativen Auswirkungen hat. Aber die Wahrheit, die Nikodemus in dieser Nacht erfährt, sieht ganz anders aus. Sie lautet, du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne dass Jesus sich in dein Leben einmischt. Du musst von Neuem geboren werden. Jesus erklärte Nikodemus den Weg und sprach dabei die bekanntesten Worte aus der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus nachfolgen kostet was. Jesus nachfolgen ist immer mit einem Preis verbunden. In Nikodemus' Fall war das seine einflussreiche Position. Es kostete ihn den Respekt seiner Kollegen. Es würde ihn seine Einnahmequelle kosten, weil er keinen Lebensunterhalt mehr verdient. Es würde ihm vielleicht auch Freundschaften kosten. Beziehungen zu Verwandten, zu Angehörigen, wenn er öffentlich bekennt, ich bin Nachfolger Jesu. Das wirft eine Frage auf, deren Antwort sehr aufschlussreich ist. Kostet es dich etwas, Jesus nachzufolgen? Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Die meisten Leute, die ich kenne, haben nichts dagegen, wenn Jesus ein paar kleine Veränderungen in ihrem Leben vornimmt. Aber Jesus will unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Fans haben nichts dagegen, wenn ein paar kosmetische Details vornimmt, aber Jesus will eine Totalsanierung. Fans wollen ihren Motor von Jesus ein wenig frisieren lassen, aber Jesus hat eine Generalüberholung im Sinn. Fans denken ein bisschen Deko, aber Jesus will die gesamte Einrichtung erneuern. Fans wollen von Jesus inspiriert werden, aber Jesus will sich in ihr Leben einmischen. Nikodemus erklärte gleich zu Beginn des Gesprächs, dass er erkannt hatte, dass Jesus wirklich von Gott kommt. Er glaubte an Jesus, aber was kam jetzt? Und Jesus kommt wie immer sofort zur Sache und sprach: Warum suchst du mich nachts auf? Warum kommst du mitten in der Nacht zu mir? Er sagte Nikodemus, dass er neu geboren werden müsste. Und das war hart für diesen religiösen Führer. Er hatte Nikodemus schon als Junge die ersten 5 Bücher der Bibel auswendig gelernt. Große Leistung. Und sich seine Karriere aufgebaut. Aber Jesus machte ihm klar, dass seine gerechten Taten und religiösen Rituale nicht die Messlatte waren, die er anlegte. Nikodemus musste sich demütigen und ein völlig neues Leben beginnen. Aber Nikodemus traf eine Entscheidung für Jesus. Es war nicht das Gleiche, wie ihm nachzufolgen. Jesus wollte keine Beziehung zu Nikodemus, die nur darin bestand, dass Nikodemus an ihn glaubte. Jesus wollte, dass er ihm nachfolgte. Jesus wollte, dass Nikodemus die Beziehung zu ihm nicht nur in der Nacht sucht. Er wollte auch, dass Nikodemus am Tag zu ihm kommt. Hast du dich für Jesus entschieden oder hast ihm dein Leben komplett anvertraut? Da gibt's einen Unterschied. Es sollte eigentlich keinen geben, aber es gibt ihn. Viele Menschen haben sich entschieden, an Jesus zu glauben, ohne sich auch zu verpflichten, Jesus nachzufolgen. Und die Bibel lässt eine solche Unterscheidung nicht zu. Glaube, wie ihn die Bibel versteht, ist mehr als nur eine Zustimmung oder ein mündliches Bekenntnis. Viele Fans haben ein Gebet nachgesprochen oder die Hand gehoben oder sind am Ende einer Predigt nach vorne gekommen und haben die Entscheidung getroffen, dass sie an Jesus glauben wollen. Aber sie haben sich nie verpflichtet, ihm nachzufolgen. Und Jesus geht es mehr als nur um ein Glaubensbekenntnis. Er will sehen, wie du dieses Glaubensbekenntnis in deinem Leben umsetzt. Wenn wir uns entscheiden, an Jesus zu glauben, ohne uns gleichzeitig zu verpflichten, ihm voll und ganz nachzufolgen, sind wir nur Fans. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Hochzeit und ihr hört alle, wie der Bräutigam mit Tränen in den Augen und voller Hingabe spricht: Ich will dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet in guten und in bösen Tagen. Und du bist so begeistert von seinen Worten, die berühren dich so, und diese Entscheidung, die er gerade getroffen hat, bist du so gerührt. Und dann erfährst du eine Woche später, dass der Bräutigam seine Braut schon auf der Hochzeitsreise betrogen hat. Und diese Worte, die er eine Woche vorher gesagt hat, so feierlich gesprochen hat, sind jetzt völlig wertlos. Sie haben gar nichts zu bedeuten. Die Worte, die er so gerührt gesagt hat und öffentlich von sich gegeben hat, bedeuten nicht viel, weil sie durch sein Verhalten nicht bestätigt wurden. Zweites Beispiel. Im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge, gab es eine spezielle Taufpraxis für Ritter. Ja? Es gab eine spezielle Taufpraxis für Ritter, weil ihr Schwert wurde zum Beispiel nicht untergetaucht. Der Mensch ging runter, wurde getauft, das Schwert nicht. Hatte zu bedeuten, Jesus ist bei mir, aber auf dem Schlachtfeld bin ich mein eigener Herr. Was würden wir heute wohl aus dem Wasser halten, wenn wir Ritter wären? Vielleicht unser Portemonnaie, unser Smartphone, unsere Partnerwahl, wer weiß. Und wenn wir schon bei Taufe sind, wir haben es gerade auch gehört, ich möchte euch ermutigen oder dich ermutigen, dich taufen zu lassen, wenn du das noch nicht getan hast. Nächsten Sonntag und im November nochmal ein Taufgottesdienst. Die Taufe ist ein wichtiger Schritt in der Nachfolge von Jesus. Aber Taufe ist auch keine Garantie für ein erfolgreiches Leben als Christ. Ich habe aber die Beobachtung gemacht, dass Leute, die sich taufen lassen, vorwärts gehen im Glauben, und das segnet Gott. Mit der Taufe bekennen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt: Mein Leben gehört 100% Jesus. Und manchmal denken wir, ich bin noch zu wenig geistlich, um mich taufen zu lassen. Aber das ist ein ganz schlechtes Argument. Denn gerade die Taufe ist ein Schritt in der Nachfolge, ein Schritt mit Jesus, der uns weiterbringt. Prüf es und frag dich, was eigentlich dagegen spricht, dass du dich taufen lässt. Wir definieren Glauben gern als Annahme, dass etwas wahr und echt ist. Aber Glaube im biblischen Sinn ist mehr als nur ein Annehmen oder ein Vertrauen von ganzem Herzen. Es ist eine Verpflichtung, Jesus nachzufolgen. Nachfolge erfordert allein schon per Definition mehr als nur ein Annehmen. Es verlangt Handeln. Nachfolgen verlangt Handeln. Und einer der Gründe, warum unsere Gemeinden Fanversammlungen werden können, ist, dass wir Glaube und Nachfolge voneinander getrennt haben. Und wenn wir diese beiden Teile wieder voneinander trennen, dann verschiebt sich das Gleichgewicht. In allen vier Evangelien, die von Jesu Leben berichten, sagt Jesus ungefähr 5-mal, glaube an mich. Aber er sagt über 20-mal, folge mir nach. Ich will damit nicht sagen, dass Nachfolgen wichtiger als Glauben ist. Was ich damit sagen will, ist, dass die beiden ganz eng zusammengehören. Sie sind das Herz und die Lunge unseres Glaubens. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und wenn du versuchst, die Botschaft, dass wir Jesus nachfolgen sollen, von der Botschaft, dass wir an ihn glauben sollen, zu trennen, geht der Glaube dabei verloren. Nachfolge ist Teil des Glaubens. Wirklich zu glauben heißt, Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagte Nikodemus die ganze Wahrheit. Wenn er Jesus nachfolgen wollte, würde das ihn sehr viel kosten. Und wenn wir uns das mal genauer ansehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, zieht sich diese Erkenntnis wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Noah konnte Gott nicht nachfolgen, ohne eine Arche zu bauen, die ihm den Spott seiner Nachbarn einbrachte. Mose konnte Gott nicht nachfolgen, ohne vor den Pharao zu treten, um seine Angst zu überwinden. Daniel konnte nicht nachfolgen und ihn alleine anbeten, ohne in die Löwengrube geworfen zu werden. Jesus nachzufolgen ist nicht etwas, das man mitten in der Nacht machen kann, wo niemand etwas davon mitbekommt. Nachfolge ist auch nicht nur etwas für den Sonntag, sondern jeden Moment sind wir von Jesus eingeladen, uns ihm ganz hinzugeben. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Ihr kennt bestimmt alle diese Werbeprospekte, die man manchmal im Briefkasten findet, wo so Fragen draufstehen wie, na, hätten Sie nicht Lust, mehr Geld zu verdienen? Würden Sie nicht am liebsten immer nur erste Klasse fliegen? Wäre es nicht schön, früher in den Ruhestand zu gehen? Was würden Sie davon halten, wenn Sie sich nie wieder Sorgen um Ihre Finanzen machen müssten? Und dann fragt es da auf diesem Prospekt, möchten Sie mehr darüber erfahren? Dann blättert man weiter und dann möchte dir dieser Möchtegern-Lebensberater erzählen, wie du alles bekommen kannst, kostenlos, gratis. Und wenn du das innerhalb der nächsten 2 Tage bestellst, brauchst du nicht mal Bearbeitungsgebühren und Versandkosten zahlen. Was wirst du tun? Wie kann man eigentlich zu diesem Angebot Nein sagen? Es kostet dich gar nichts und bietet dir alles. Beziehen wir das mal auf das Evangelium von Jesus. Stellt euch mal folgenden Prospekt vor. Na, nicht Lust, ewig zu leben? Was würdest du davon halten, wenn dir deine Schuld vergeben würde und du ein neues Leben anfangen könntest? Wäre es nicht schön, die Ewigkeit im Paradies zu verbringen, statt in der Hölle? Einige treiben es sogar noch weiter. Was würdest du davon halten, ein Leben in Reichtum zu führen? Bist du bereit, die Gesundheit und den Wohlstand in Anspruch zu nehmen, die Gott für dich bereithält? Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann blätter um. Einige interessiert das nicht und löscht das vollkommen ab, aber ganz viele Fans greifen zum Telefon und bestellen dieses Paket. Sie haben ein Evangelium gekauft, was ihnen nichts kostet und ihnen alles bietet. Stellt euch vor, in dieser Gemeinde tritt jemand aus dieser Gemeinde aus, weil er mit den Predigten von Michael nicht einverstanden ist. Findet die doof. Immer wenn der Mann eine Predigt von Michael hört, hat er das Gefühl, dass Michael sich in sein Leben einmischen will. Dieser Mann sagt eigentlich, ich glaube an Jesus, ich bin ein großer Fan von ihm, aber verlange bloß nicht, dass ich ihm nachfolgen soll. Ich habe nichts dagegen, an den Wochenenden in die Gemeinde zu kommen. Ich bete vor dem Essen. Ich habe sogar einen Fischaufkleber auf meinem Auto kleben. Aber ich will nicht, dass Jesus sich in mein Leben einmischt. Als Jesus die Beziehung beschreibt, die er zu uns haben möchte, beschreibt er und stellt er vollkommen klar, dass er keinen Fan will, der an ihn glaubt, ohne sich nicht gleichzeitig zu verpflichten, ihm nachzufolgen. Als der Bericht über Nikodemus' nächtlichen Besuch bei Jesus endet, wird uns nicht verraten, was er nun tun würde. Durch sein Schweigen erweckt er den Eindruck, bloß ein Fan zu sein. Ja, nicht einmal ein begeisterter Bewunderer, sondern nur ein heimlicher Bewunderer, der nie den Mut aufbrachte, Jesus wirklich mit ganzer Hingabe nachzufolgen, sondern sich damit begnügte, mit Worten zu bekennen, dass er an ihn glaubte. Am Ende des Johannesevangeliums tritt Nikodemus noch einmal kurz auf und wird erwähnt. Jesus wurde gekreuzigt und sein Leichnam zur Beerdigung vorbereitet. Und dann lesen wir, dass Nikodemus kam und etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe brachte. Ich lese kurz aus Johannes 19. Nachdem das alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den toten Jesus vom Kreuz abzunehmen zu dürfen. Er glaubte insgeheim an Jesus, doch hatte er bisher aus Angst vor den Juden verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in den Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann. Und das war eine ganz teure und kostspielige Geste von Nikodemus. Das kostete ihn vor allem auch mehr als nur sein Geld. Damit war jede Chance vertan, seine Zuneigung zu Jesus noch länger geheim zu halten. Im Gegenteil. Als die meisten anderen Jünger Jesus verlassen hatten oder sich vor Angst versteckten, bewies Nikodemus, dieser religiöse Führer, mit dieser Geste seine Zuneigung und Hingabe. Hier ging es nicht länger um Worte des Glaubens, die er nur nachts sagte. Er war kein heimlicher Bewunderer mehr, er war nicht nur ein begeisterter Fan, er war ein Nachfolger geworden. Das ist das letzte Mal, dass wir in der Bibel von Nikodemus lesen. Die christliche Überlieferung berichtet, nebenbei, dass er irgendwann im ersten Jahrhundert als Märtyrer für seinen Glauben starb. Bist du ein Fan oder bist du ein Nachfolger? Möchtest du etwas von Jesus haben oder möchtest du Jesus haben? Fans wollen alle Vorteile, aber keine Opfer bringen. Fans kehren Jesus den Rücken, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich wünschen. Fans sind so lange dabei, solange alles glatt läuft. Fans sind von den Christen enttäuscht und lassen dann auch die Sache mit Jesus. Fans geht es um ihren Vorteil, nicht um die Beziehung. Fans wollen Stimmung, Romantik, gute Gefühle, aber keine Hingabe, keine Opfer. Fans wollen gestillte Bedürfnisse, nicht Beziehung zu Gott. Ein Nachfolger folgt auch dann, wenn es nicht einfach ist. Nachfolger orientieren sich an Jesus. Nachfolger laufen in seiner Spur. Nachfolger vertrauen Jesus, glauben Jesus, wollen Jesus, lieben Jesus. Nur ihn. Nachfolger tauschen ihre Regeln gegen Jesu Regeln. Nachfolger leben aus der Gemeinschaft mit Jesus. Je mehr sie ihn kennen, desto mehr wollen sie ihn, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Nachfolger müssen nicht alles im Griff haben. Nachfolger leben geborgen. Sie haben in Jesus einen Ratgeber. Nachfolger können getrost in die Zukunft schauen, weil Jesus ewiges Leben versprochen hat. Was möchtest du sein? Fan oder Nachfolger? Wenn du bis jetzt nur mitten in der Nacht an Jesus glaubst, dann lädt er dich heute ein, ihn im hellen Tageslicht nachzufolgen. Amen. Meine Frau Hanna hat letzte Woche ein witziges kleines Video im Internet gesehen, das ich euch gerne zeigen möchte. Das kommt jetzt gleich. Ihr seht dort einen kleinen jungen Mann, der getauft wird. Und es ist auf Englisch und der Pastor sagt noch was. Aber ihr seht es selbst und das ist das, glaube ich.
kommt gleich. Das bringt das nochmal auf den Punkt, was ich sagen wollte. Dritter Versuch. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, das ist Nachfolge. Ja, der kleine Jordan kann das nämlich gar nicht abwarten, dass der Pastor ihm sagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und im Namen von Jesus taufe ich dich. Bam, es geht sofort los. Ja, er kann das gar nicht abwarten. Vielleicht macht das nächste Woche ja auch jemand hier. Komm, Ann-Kathrin, das wäre doch was. Oder springst du von der Seite rein oder so. Mal gucken. Also, das will ich damit sagen, ja. Also, es gibt den Unterschied zwischen Fan sein und Nachfolger von Jesus sein und so wie der kleine Jordan das macht, ist das richtig. Der hört es und kann es kaum abwarten, ihm nachzufolgen. Und das wünsche ich euch auch. Amen. Ich habe keinen Ablaufzettel hier vorne gehabt. Ich würde gerne noch beten und eine Gebetsgemeinschaft machen mit uns. Und wer möchte, kann in kurzen Gebeten einfach auch noch was sagen. Ich schließe das dann am Ende ab. Vater, hab du Dank jetzt für dein Wort, danke für diesen schönen Tag, den du uns geschenkt hast, danke, dass du uns befähigt hast in die Nachfolge hinein und ja, lass uns erkennen den Unterschied zwischen nur Fan sein und Spektakel mitzumachen und nicht mehr dabei zu sein, wenn etwas nicht mehr gut läuft, sondern wirklich bewusst in die Nachfolge zu gehen, so wie Nikodemus das auch sich entschieden hat zu tun. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns vorangehst und uns den Weg zeigen willst, den wir gehen sollen.
Ich danke dir für das Paradoxum, Herr, was einfach nicht erklärbar ist, dass da, wo wir dir nachfolgen, wir komischerweise auch die Dinge erleben, die du uns verheißen hast, Herr. Und da, wo wir nur Fan sind, erleben wir das einfach nicht. Herr Jesus, ich bete, dass ich immer wieder die Kraft und die Freude habe, dir nachzufolgen. Amen.
Ja, Herr Jesus, du bist einzigartig, wunderbar, Herr. Ja. Und dir dürfen wir nachfolgen. Herr, deine Spuren nach. Und Herr, du wirf es in all unsere Herzen, Herr, dass wir dich vorher dir folgen und deine Stimme hören und fragen, Herr, was möchtest du denn? Amen.
Jesus, ich danke dir, dass du alle Knaben bei uns bist. Und Jesus, ich danke dir.
Danke, Vater, dass wir die Freiheit haben dürfen, diese Gebetsgemeinschaften zu machen, dass wir in den Gottesdienst kommen können, dass wir uns frei entscheiden dürfen, was wir glauben und wen wir glauben wollen. Ich danke dir für diese Gemeinschaft, die wir haben in diesem Haus und auch in allen anderen Bereichen dieser Gemeinde, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist und dass du uns stärkst, jedes Mal neu, wenn wir zusammenkommen. Hab du Dank. Amen.
Ja, wir wollen jetzt in die Lobpreiszeit gehen und ich würde euch bitten, alle aufzustehen. Zu dir, denn du bist so gut zu mir und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Sing ich dir Lob deinen Namen her. Vor deinem Thron tanze ich nur. Dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir Lob deinen Namen die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Vom Herzen sing ich dir Lob deinen Namen her. Vor deinem Thron tanze ich nur. Dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir Lob deinen Namen und erhebt mich, sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Und deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du begeisterst mich, Halleluja. Hallelujah, hallelujah. immer für mich. Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. Ich liebe deine Nähe und wenn ich dich sehe, sing ich das Lied des Himmels. Sing mit mir so groß ist der Herr.